Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen.
Wir fordern ein Recht auf Leben und ein Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit für die anderen Primaten. Die haben ein Sozialleben, sie sorgen füreinander und empfinden auch gegenseitige Empathie. Und so sind sie auch sehr ähnlich wie wir Menschen und empfinden eigentlich die Welt ähnlich wie wir.
Es ist willkürlich, es nimmt eine Gruppe Tiere raus, die Primaten. Aber ich glaube, jedes Tier ist ein komplexes Wesen, egal ob das ein Affe, eine Antilope oder ein Regenwurm ist.
Es war die erste direktdemokratische Abstimmung über Tierrechte weltweit, als am 13. Februar 2022 die Basler für oder gegen Grundrechte für Primaten abstimmten. Tamina Graber, Kampagnenleiterin der Primateninitiative in Basel, und Adrian Baumeier, Affenkurator am Basler Zoo, waren eben zu hören. Es folgte eine Abstimmung, die weltweit für großes mediales Echo sorgte. Das Ergebnis: knapp 3/4 der Stimmberechtigten sprachen sich dagegen aus, Affen Grundrechte zu gewähren, um ihnen zum Beispiel Tierversuche zu ersparen. Die Diskussion, sie ist nicht neu, sie betrifft nicht nur Primaten und sie geht weit über die Schweiz hinaus. Erst kürzlich machte im New Yorker Zoo die Elefantendame Happy von sich reden. Seit 45 Jahren lebt sie dort, seit 20 Jahren ohne die Gesellschaft anderer Elefanten. Vertreter des Non-Human Rights Projects wollten mit einer Klage erreichen, dass Happy zur Rechtsperson mit einem geschützten Recht auf körperliche Freiheit erklärt wird und in ein Wildschutzgebiet für Elefanten übersiedeln darf. Der oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates New York lehnte diesen Antrag ab. Die Elefantendame sei ein nichtmenschliches Tier und keine Person, die einer rechtswidrigen Haft ausgesetzt sei, so die Begründung. Der Elefant als Person, sollten Tiere dieselben Grundrechte haben wie Menschen, lautet unser Thema heute in der Streitkultur. Und dazu begrüße ich Dr. Saskia Stucki vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Sie forscht seit Jahren zum Thema Tiergrundrechte. Herzlich willkommen, Frau Stucki.
Hallo.
Und ich begrüße außerdem den Biologen Dr. Dag Enke, leitender Direktor vom Tiergarten Nürnberg und Vizepräsident des Verbandes der Zoologischen Gärten. Schönen guten Tag, Herr Enke.
Ja, schönen guten Tag.
Fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Stucki. Zunächst an Sie unsere Ausgangsfrage. Sollten Tiere dieselben Grundrechte haben wie Menschen?
Tiere brauchen nicht unbedingt dieselben Rechte wie Menschen, aber sie brauchen manche der gleichen Grundrechte aus denselben Gründen wie Menschen. Grundrechte schützen fundamentale Interessen, etwa das Interesse am Leben, an körperlicher Integrität oder die Freiheit von Folter und grausamer Behandlung. Und diese Grundinteressen, die Tiere mit Menschen teilen, die werden heute in massiver und systematischer Weise verletzt. Und aus ethischer Sicht stellt dieser sogenannte Speziesismus eine der großen historischen Ungerechtigkeiten dar, die es ähnlich wie die Geschlechter- oder Rassendiskriminierung oder Sklaverei zu überwinden gilt. Darüber hinaus gibt es auch rechtstechnische Gründe, die für Tierrechte sprechen. Der Tierschutz ist bereits heute ein allgemein anerkannter und im Grundgesetz verbürgter Grundwert. Dieser Schutzauftrag wird heute allerdings nur sehr ungenügend umgesetzt und einklagbare Tierrechte würden einen ungemein stärkeren Individualrechtsschutz für Tiere vermitteln. Letztlich gibt es zunehmend auch praktische oder gar existenzielle Gründe für Tierrechte, namentlich unser ausbeuterischer Umgang, insbesondere mit Nutztieren in der Landwirtschaft, ist untrennbar mit den gegenwärtigen ökologischen Krisen verbunden, also etwa Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Zoonosen. Tierrechte würden damit zugleich auch einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Menschenschutz leisten.
Ja, vielen Dank, Frau Stucki, für dieses erste Statement. Herr Enke, wie lautet Ihre Position bezüglich der Frage, ob Tiere dieselben Grundrechte haben sollten wie Menschen?
Also ich würde genau mit dem letzten Argument anfangen, dass das einen großen Beitrag zum Biodiversitätsschutz haben kann. Das glaube ich nicht, weil wir werden uns verkämpfen in Fragen der Vormundschaft über Tierindividuen, anstatt in Populationen zu denken. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, aus welcher Sichtweise man kommt. Wenn wir aus der Nutztierhaltung kommen, dann sehen wir natürlich massivstes Tierelend, das wir verursachen. Wenn wir aus dem Artenschutz kommen, dann sehen wir massivste Verantwortung, die wir übernehmen müssen und wo wir eingreifen müssen in das Leben von Tieren, in die Existenz von Populationen, diese mitzuentwickeln, um Arten zu erhalten. Und da würde uns der Individualschutz nur da helfen, wo wir die Tiere direkt halten, aber nicht da, wo wir ganze Populationen managen müssen. Was, glaube ich, ein Missverständnis ist, ist, dass das Recht auf Leben etwas ist, was ethisch für jeden gleich gilt. Daran glaube ich nicht, denn Leben ist nur möglich, indem man Leben nimmt. Wir alle leben von natürlichen Ressourcen, das heißt von lebendigen Pflanzen und Tieren, die wir zu uns nehmen. Und dieser vernünftige Grund, Leben zu nehmen, wird dadurch nicht beeinträchtigt werden können.
Ja, vielen Dank, Herr Enke, auch für Ihre Position. Vielleicht macht es Sinn, erst einmal kurz zu klären, um welche Grundrechte für Tiere es sich konkret handelt. Frau Stucki, was ist denn da überhaupt im Gespräch?
Also in der Regel werden die fundamentalsten Grundrechte in den Blick genommen, also sprich das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit, das Folterverbot, Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus kann man auch auf ein Recht auf Sozial- und Familienleben für sozial lebende Tiere denken oder auch unter Umständen ein Diskriminierungsverbot. Aber im Prinzip geht es um die fundamentalsten Abwehrrechte, die auch bei der Menschenrechtsentwicklung an erster Stelle standen.
Rechte, die bei uns im Tierschutz nicht gewährleistet sind? Deutschland war ja immerhin das erste EU-Land, das vor 20 Jahren den Tierschutz doch als Staatsziel ins Grundgesetz geschrieben hat. Das ist ja diesen berühmten Artikel 20a. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Das geht noch nicht weit genug, Frau Stucki?
Ja, man kann semantisch darüber diskutieren, ob jetzt dieses Staatsziel Tierschutz schon quasi ungewollt Tierrechte verbirgt. Die Mehrheitsmeinung ist, dass Tierschutz und Tierrechte zwei unterschiedliche Konzepte sind. Also der Tierschutz schützt Tiere durch objektive Schutzgesetze und fußt auf dem Grundgedanken, dass wir Tiere nutzen und töten dürfen, aber dabei unnötige Leidzufügungen vermeiden müssen. Und Tierrechte demgegenüber eben basieren auf der Grundidee, dass Tiere ähnlich wie Menschen gewisse fundamentale Rechte haben, eben auf Leben, auf Bewegungsfreiheit, auf körperliche Unversehrtheit, die nicht durch nicht existenzielle Zwecke verletzt werden dürfen. Und das ist eben, ja, ein Recht auf Leben gilt nicht absolut. Wenn das menschliche Recht auf Überleben bedroht ist, dann kann das unter Umständen sicherlich rechtfertigen, dass man ein tierliches Leben nimmt. Aber davon können wir in der heutigen Tierindustrie nicht ausgehen. Fleischkonsum ist absolut nicht notwendig für das menschliche Überleben.
Da würde ich gerne einschreiten, weil das einfach eine sehr verwöhnte Sichtweise ist unserer westlichen Gesellschaften. Die Energiedichte, die Tiere haben in Gebieten, in denen keine Landwirtschaft möglich ist, bedingt, dass man nur über den Genuss von Fleisch sich am Leben erhalten kann.
Also das, ja, also ich spreche auch von der westlichen Industriegesellschaft.
Ja, aber ich finde, wir können, wenn Sie über Tierrechte reden, das nicht nach Kontinenten unterscheiden, wo es gilt und wo nicht. Oder nach Lebensgewohnheiten der Menschen, sondern entweder wir brauchen sie oder die Tiere brauchen sie oder wir Menschen brauchen sie. Und das ist, glaube ich, eine Kritik, die ich gerne anbringen würde, dass wir das für unser moralisches Selbstbefinden ganz toll finden, Tieren Rechte zu geben. Dass wir aber dann auch differenzieren müssen, sind es alle Tiere, wo setzen wir die Grenze, wer wird in den Genuss kommen dieser Rechte und wer nicht. Und all das, auch das, was Sie beschrieben haben, was Grundrechte der Tiere sein müssen, sind Begriffe aus dem Wertekanon der Menschen. Also es ist entlehnt den Menschenrechten. Und es ist nicht fair, davon auszugehen, dass ein Gorilla und ein Schwein und ein Marder und ein Wolf dieselben Bedürfnisse haben wie wir Menschen.
Also das ist sicherlich so, dass Tierrechte spezifisch auf die Tierart zugeschnitten sein müssen. Aber ich denke, es wäre doch sehr verwunderlich, wenn Sie jetzt meinen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass ein Schwein oder ein Rind ein Interesse daran hat, nicht eingesperrt und unter elendigen Umständen gemästet und eingesperrt zu werden und geschlachtet zu werden. Also ich glaube, davon, von diesen Grundinteressen können wir relativ sicher ausgehen, dass Schweine gerne leidfrei leben würden.
Da bin ich sofort bei Ihnen, aber da wäre ich beim pathozentrischen Tierschutz, der von der Empfindsamkeit und der Leidensfähigkeit der Tiere ausgeht. Ich glaube, wir haben keinen Dissens, was die Anfechtbarkeit unserer Massentierhaltung oder der industriellen Fleischproduktion angeht. Wo ich aber massiv widersprechen muss aus allen Erfahrungen, die ich habe, ist, dass man ein Tier nicht gut halten kann und das Tier dort nicht auch ein normales Leben führen kann, auch wenn wir als Menschen entscheiden, wo wir das Tier halten und wie wir es halten. Wenn wir es gut verstanden haben, wenn wir die Bedürfnisse gut eruiert haben, dann kann das für das Tier die präferierte Lebensform sein.
Wir haben immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über das Leben, über das Leiden von Tieren, was welche Tiere empfinden können, inwieweit sie ein Selbstbewusstsein haben. Das hat ja auch die Diskussion über Grundrechte für Tiere weiter beflügelt. Muss man da Unterschiede machen? Es gibt die Tiere, die höher entwickelten Tiere, die Säugetiere, die Tiere, die vielleicht auch bei Ihnen im Zoo in Nürnberg vielleicht stärker vertreten sind, für die diese Tiergrundrechte gedacht sind?
Also die Unterscheidung wird sicherlich gemacht. Ich kann sie halt schwer nachvollziehen, weil ich glaube, dass wir tatsächlich von den Bedürfnissen ausgehen müssen. Wir folgen da eher einer bedürfnisorientierten ethischen Grundhaltung, dass wir sagen, wenn wir Tiere halten, und das müssen wir natürlich begründen können, warum wir das tun, warum wir sie unter unsere Verfügung stellen, dann müssen wir nach den Bedürfnissen schauen und dann den Regenwurm so gut halten wie einen Schimpansen. Also nicht gleich halten, sondern so gut, wie es seiner Art entspricht. Also das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, dass der Verantwortungsbegriff das Entscheidende ist, was die Tiere im Moment brauchen. Sie brauchen unsere menschliche Verantwortung für ihre Arten und für ihr Überleben. Und auch gegen ihre Quälerei. Also da sind wir uns, glaube ich, Frau Stucki, sehr einig.
Ich denke, der Unterschied ist, bei höher entwickelten Tieren, sehr sozialen Tieren, wird das halt immer schwieriger und der Aufwand wird immer größer. Also ein Regenwurm oder Reptilien kann man wahrscheinlich einfacher artgerecht halten als ein Elefant. Eine Elefantin, wie jetzt eben in Happy, die seit 20 Jahren alleine im Zoo lebt, oder große Menschenaffen. Also das sind sehr komplexe soziale und emotionale Bedürfnisse und auch unter Umständen der Wert der Freiheit, der Autonomie muss man da berücksichtigen, weil das unter Umständen auch ein Wert für sich sein kann, für selbstbewusste Tiere.
Ich glaube nicht, dass Tiere ein Freiheitsbewusstsein haben. Das zweifle ich ganz stark an, weil Freiheit ist ein dermaßen, sagen wir, anthropomorpher Begriff, den wir uns geschaffen haben, der sehr, sehr abstrakt ist, den wir selber immer wieder unseren Sicherheitsbedürfnissen unterwerfen und der in der Biologie der anderen Tiere als abstrakter Wert überhaupt nicht vorkommt. Und das ist das, was mich an dem ganzen Konzept sehr stört, ist, dass wir meinen, wir müssten krampfhaft unsere Kriterien den Tieren überstülpen. Freiheit ist kein Begriff, der den Tieren irgendeinen Vorteil bringt. Bewegungsraum und die Möglichkeit, seine sozialen Bedürfnisse auszuleben, sehr wohl, da sind wir uns einig.
Ich denke mir, es geht darum, wie es ja auch viele Projekte gibt, die seit Jahren, Jahrzehnten schon Menschenrechte für die großen Menschenaffen fordern, wo man sagt, diese Tiere sind möglicherweise uns Menschen so ähnlich und aufgrund dieser Ähnlichkeit haben sie möglicherweise ähnliche Bedürfnisse und ähnliche Rechte. Ist das eine Argumentationslinie?
Ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen strategischer Argumentation und ethischer. Also ethisch betrachtet kann man sagen, nee, Primaten sind jetzt nicht unbedingt mehr wert als ein Schwein. Aber viele dieser Initiativen, eben diese Volksinitiative oder die Gerichtsfälle, die wir vor allem auf den amerikanischen Kontinenten sehen, sind halt strategische Prozessführung. Da geht es darum, Einzeltiere herauszugreifen, an denen eben quasi ein Präzedenzfall kreiert werden kann. Und das sind jetzt bisher in der Regel eben große Menschenaffen, weil sie extrem menschenähnlich sind und auch Sympathieträger sind. Oder das sind auch in der Regel Tiere, die in Zoos gefangen gehalten werden. Und das ist auch interessant, dass in Argentinien gab es einen Fall, wo für Cecilia, eine Schimpansendame, die wurde in ein US-amerikanisches Affenreservat verlegt, wo sie mit sehr vielen Artgenossinnen lebt.
Ja, die Diskussionen führen wir bei Menschenaffen natürlich sehr intensiv. Wir haben ja viele Auffangstationen für Schimpansen zum Beispiel. Wir haben sehr bedrohte Populationen von Gorillas und von Bonobos in der Wildbahn. Und es gibt im Moment zwei Interventionen, die getan werden. Das eine ist, Waisenkinder zu retten, sie dann gefangen zu halten in einer Gruppe, die keinem sozialen System der Natur entspricht. Und dort eben jede Fortpflanzung und jede Vermehrung zu vermeiden, weil die Tiere vermehren sich durch den Abschuss der Eltern. Das zweite ist, dass wir Populationen in der Wildbahn haben, wo wir wissen, die werden aussterben oder sie sind so gefährdet, weil sie die letzten sind, dass man überlegen muss, Tiere herauszuholen aus dem Habitat, weil die Natur eben nicht mehr der natürliche Lebensraum ist, sondern die Todesfalle für viele Tierarten. Und da kommen wir an die Grenzen dessen, was ein Recht für Tiere dann noch hergibt. Wir holen die Tiere raus, wir retten sie, wir stecken sie in Käfige. Und wir müssen sie, wenn wir dann nach den Bedürfnissen gehen und die sozial leben lassen, wollen sie sich auch vermehren lassen.
Also ich stimme Ihnen zu, da es gibt sicher Grauzonen da, wo man quasi den Individualtierrechtsschutz mit dem Artenschutz oder eben Population, wie Sie gesagt haben, aufwiegen muss oder eben, also es ist nicht, kein kategorisches, Tiere dürfen nie in ein menschliches Gehege oder Reservat gepflanzt werden. Eben, es können auch andere Ziele verfolgt werden, Artenerhalt. Das Problem ist, es ist natürlich komplexer. Also zugleich muss man natürlich auch schauen, dass wir eben die Habitate nicht fortlaufend zerstören. Also da muss man auch bei der Ursache ansetzen und nicht nur quasi die Symptome lindern und jetzt ein paar Individuen erhalten wie auf einer Arche Noah.
Also kollidiert da der Artenschutz mit dem Tiergrundrecht, Frau Stucki?
Unter Umständen eben kann man da von einem Kollisionsfall ausgehen. Also eben, wenn wir das Ziel des Artenschutzes verfolgen, da geht es eben um die Erhaltung der Art, der Spezies als solche. Und wenn wir dafür quasi einzelne Tiere dieser Art in ihren Grundrechten beeinträchtigen, dann ist das ein Konflikt. Aber eben Grundrechte gelten ja nicht absolut. Grundrechte, die können eingeschränkt werden, wenn es dafür gute Rechtfertigungsgründe gibt. Und unter Umständen kann Artenschutz ein Rechtfertigungsgrund sein. Aber zugleich muss dann natürlich trotzdem die Lebensqualität oder die Lebensumstände von diesen Einzeltieren müssen soweit bestmöglich ausgestaltet sein, eben dass es jetzt nicht ein Käfig oder ein kleines Gehege ist, sondern vielleicht müsste man dann Zoos eher weiterentwickeln zu Wildtierreservaten oder Wildtierparks, Naturreservaten, dass es das wirklich so nah wie möglich die natürlichen Lebensbedingungen dieser Tiere gewahrt werden können.
Das ist eine schöne Idee, aber wir haben ja das Artensterben unter anderem deswegen, weil wir für Wildtiere keinen Platz mehr finden auf diesem Globus. Und wir kommen nicht drum herum, dass wir die Verantwortung übernehmen müssen, entscheiden müssen, welche Arten wir noch retten können, welche nicht, welche Interventionen wir machen müssen. Und wir kommen immer öfter in die Zwangslage zu entscheiden zu müssen, eben auch Tiere töten zu müssen, um eine Art noch erhalten zu können. Und das fängt nicht bei den Ratten an, die unter die Schädlingsbekämpfung fallen, aber ähnlich sozial sind wie Schimpansen, sondern es geht ja bis zu den Elefanten in Botswana mit einem Überhang von 70.000 Tieren, wo keine Möglichkeit mehr ist, den Tieren durch Migration die Möglichkeit geben, sich auszubreiten, sondern die überzählig sind und ihren eigenen Lebensraum gerade vernichten.
Deswegen meinte ich ja, dass eben Tierrechte auch indirekt einen Beitrag zum Biodiversitätsverlustproblem leisten können, weil ein wichtiger Faktor in diesem Habitatsverlust ist ja eben die Tierhaltung, also Anbau für Tierfutter im Amazonas, riesige Weidenflächen, die für Tiere verwendet werden. Also das ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Tierlandwirtschaft und dem Biodiversitätsverlust. Also da geht es nicht, also deswegen meinte ich, dass es da, indem wir eben die Tierhaltung, die landwirtschaftliche Tierhaltung massiv abbauen, schützen wir zugleich die Rechte von diesen Tierindividuen, die gehalten werden, aber zugleich auch indirekt leisten wir einen massiven Beitrag zum Habitatserhalt und
Biodiversität. Also ich würde Ihrem also ökozentrischen ethischen Ansatz sofort folgen, sagen, ja, richtig. Also ich bin da vollkommen bei Ihnen, dass wir natürlich mit den Futterproduktionen für unsere Rinderhaltung beginnen müssen, wenn wir den Regenwald retten wollen in Brasilien. Aber das Beispiel mit den Elefanten, was ich meinte, basiert darauf, dass Elefanten eben so stark geschützt wurden, dass sie eine Überpopulation haben. Und aus einer ökozentrischen Sicht, wenn wir das Habitat langfristig für Elefanten retten wollen, müssten wir 70.000 Tiere entfernen aus diesem Habitat. Das meinte ich mit kein Platz. Sie werden mit der Reservatsidee auch ganz schnell an die Grenzen stoßen, weil wenn wir erfolgreich sind, die Population sich ausweiten werden und dann der Platz beschränkt bleibt. Und deswegen appelliere ich immer daran, dass wir aus unserer Verantwortung heraus agieren sollten und nicht in eine passive Rolle uns bringen, indem wir sagen, die Tiere haben jetzt Persönlichkeitsrechte und sind geschützt in ihren Rechten. Das wird nicht funktionieren. Das ist in der Praxis illusorisch.
Wer würde denn diese Rechte überhaupt vertreten? Das Tier selber kann das ja nicht machen. Gibt es dann einen Ombudsmann, eine Ombudsfrau für bestimmte Tiere? Wie ist das vorstellbar, Frau Stucki?
Ja, also da müsste man sich daran orientieren, wie zum Beispiel die Rechte von Kindern oder unmündigen Menschen vertreten werden. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, Vormundschaft oder eben Ombudsfrau, Tieranwältin. Also in der Schweiz gab es das ja, im Kanton Zürich einen Tieranwalt. Da gibt es also verschiedene Instrumente, die man dann sicherlich einführen müsste, weil eben die Tierrechte können nur eingeklagt und durchgesetzt werden, wenn sie auch vor Gerichte gebracht werden. Und dafür braucht es Rechtsvertretung. Die meisten Menschen müssen ihre Interessen allerdings auch durch Anwältinnen vertreten lassen. Von daher ist das eigentlich eine Vertretungssituation, die dem Rechtssystem schon bekannt ist.
Wir haben den Verlust der Artenvielfalt zu beklagen. Wir haben die Folgen des Klimawandels. Wir haben Waldbrände, extreme Trockenheit, wodurch viele Lebensräume für Tiere vernichtet werden. Oder auch eben die Gefahr von Zoonosen, dass immer mehr Krankheitserreger von Tieren auch auf Menschen überspringen. Das spricht ja dafür, dass Handlungsbedarf offensichtlich da ist, rein auch aus egoistischen Interessen der Menschheit.
Absolut, ja. Also ich sehe das also eigentlich als den stärkeren Impetus, um in der Tierrechtsfrage tätig zu werden. Also die tierethische Debatte gibt es seit den 70er Jahren und das ist zwar mittlerweile quasi akademisch ziemlich Mainstream und akzeptiert Tierethik, aber die politische Mehrheit scheint das bisher nicht wirklich überzeugt zu haben, rein ethische Gründe. Und ich denke, in den letzten 10 Jahren mit der immer schlimmer werdenden Klimakrise und Biodiversitätsverlust hat das jetzt ein viel größeres politisches Momentum bekommen, dass man sich eben holistisch der Tierrechtsfrage als Teil, als integraler Bestandteil der Umweltfrage eigentlich zuwendet und dass dadurch, dass wir Tierrechte anerkennen oder Tiere besser behandeln, dass wir zugleich auch eben Menschenrechte schützen, weil die ökologischen Krisen eine der größten Bedrohungen der Menschenrechte auch darstellen.
Da glaube ich, haben wir einen kleinen Dissens, weil ich glaube, dass die Tierrechtsphilosophie endet in einem Verfügungsverbot über Tiere. Und die Verantwortungsethik, der wir folgen, bedingt, dass wir über Tiere verfügen müssen, indem wir eingreifen, intervenieren, dass wir von einer Bewahrungsstrategie in eine Interventionsstrategie gewechselt sind im Naturschutz und dadurch automatisch über die Tiere verfügen und über deren Leben entscheiden, indem wir eingreifen.
Aber tief es ist ja eingreifen. Ein Unterschied, ob wir über Tiere verfügen, um sie ökonomisch nutzen und töten zu können, oder ob wir über Tiere verfügen, um eben quasi für ihr bestes Wohlergehen zu sorgen. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Verfügungsarten. Eltern können ja auch über ihre Kinder verfügen zu ihrem besten Wohl, aber sie können ihre Kinder nicht mästen und verkaufen und töten.
Okay, bei dem Unterschied gehe ich mit. Also ich merke auch, dass Sie natürlich sehr stark aus der Brille der Nutztierhaltung gucken, wo ich in vielen Punkten mit Ihnen übereinstimme.
Aber auch für die Zoos würde sich ja was ändern, wenn man das Argument von Frau Stucki weiterführt.
Aus meinen Augen nicht. Aber ich bin halt auch nicht einverstanden, dass wir mit Gefangenschaft gleichgesetzt werden, weil wir die Bedürfnisse der Tiere so erfüllen, dass sie ein normales Leben führen.
Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Diskussion. Vielleicht gucken wir mal, wie so ein Ausblick wäre. In welche Richtung wird sich die Diskussion um Grundrechte für Tiere weiterentwickeln? Was glauben Sie, wird es tatsächlich bald in vielen Ländern Grundrechte für Tiere geben? Frau Stucki?
Ja, also wir sehen jetzt schon in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu Tierrechten, vor allem in Lateinamerika, in Kolumbien, Ecuador und Argentinien, aber auch in Pakistan und Indien gab es allerlei Fälle, die eben Tierrechte anerkannt haben. Also ich denke, es ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann. Allerdings bin ich nicht so zuversichtlich, dass es jetzt in Deutschland oder der Schweiz oder in Europa unmittelbar bevorsteht. Ich glaube nicht, dass Gerichte hier aus der Luft heraus Tierrechte anerkennen würden. Ich würde denken, dass es hier eher über die Gesetzgeber laufen wird. Ich denke aber eben mit dem Brennpunkt Tierindustrie, eben aufgrund des immensen ökologischen Schadens, den die Tierindustrie hat, denke ich, dass wir hier eine Entwicklung sehen werden. Und das sehen wir auch jetzt schon politisch. Von der EU-Kommission bis zur UNO sagen eigentlich alle, dass wir unseren Fleischkonsum massiv runterfahren müssen. Zugleich machen wir große Fortschritte mit dem sogenannten In-vitro-Fleisch, also das alternative Fleisch. Und ich denke, wenn wir mal die materielle Grundlage haben, dass wir Tiere nicht mehr für Fleisch töten können, müssen oder dürfen, dass es dann auch viel einfacher wird, quasi vom Überbau her, vom rechtlichen und moralischen und politischen Überbau her, diese Entwicklung voranzutreiben.
Herr Enke, wie ist Ihre Sicht auf die Zukunft, was Grundrechte für Tiere betrifft?
Also ich sehe das ähnlich wie Frau Stucki, die Bewegung geht dahin. Ich halte sie für nicht zielführend. Ich halte auch die Fleischdebatte insofern nicht für zielführend, als dass die ökologischen Auswirkungen der Fleischproduktion zwar verheerend sind, es aber ethisch keine plausiblen Gründe gibt, Fleischkonsum zu ächten, weil es eine vollkommen unnatürliche Interpretation der natürlichen Prozesse ist. Und ich glaube, dass die Tierrechte uns überhaupt nicht weiterbringen, wenn wir nicht ökologisch denken. Das heißt, dass wir nicht dadurch uns gut fühlen, dass wir weniger Fleisch konsumieren, sondern dass wir große wirtschaftliche Transformationen zulassen müssen, den ganzen Agrarbereich komplett zu reformieren, auch die Landnutzung weltweit zu reformieren. Dafür brauchen wir keine Tierrechte, sondern brauchen wir sehr, sehr schmerzliche Eingriffe in unser Leben, in unser menschliches Leben und zur Restauration von Habitaten natürlich auch immer Kompromisse nur für die Tiere. Kein Tier wird mehr seinen natürlichen Lebensraum natürlich und naturgegeben besiedeln können.
Der Elefant als Person, sollten Tiere dieselben Grundrechte haben wie Menschen? Das war unsere Frage heute in der Streitkultur mit der Juristin Saskia Stucki und dem Direktor des Tiergarten Nürnberg, Doug Enke. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch über ein Thema, das uns sicher auch noch weiter beschäftigen wird. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.